Ball Hawks.
The ball is caught.
Game over, baby.
Touchdown. The game is over. They are going nuts at Century League.
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers.
Moin moin und willkommen zurück zum Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Yannick und ich bin natürlich heute mal wieder nicht alleine, sondern an meiner Seite ist der gute Dominik. Moin Dominik.
Servus, hallo.
Ja, erstmal das erste Mal, dass wir beides zusammen einen Podcast aufnehmen. Hast du Bock?
Ja, auf jeden Fall. Coole Premiere. Ich freue mich, bin gespannt.
Ja, sonst war ich ja immer mit Thomas oder so, oder ich weiß nicht, in was für Kombination du dann teilweise warst. Du bist ja jetzt auch das erste Jahr dabei, auch in der Podcast-Crew. Und wir haben ja heute natürlich auch einen Anlass, einen richtig, richtig nicen Anlass. Am Wochenende, Sunday Night, um genau zu sein, spielen die Seattle Seahawks zu Hause gegen die Green Bay Packers in einem unfassbar wichtigen Spiel. Und auf dieses Spiel wollen wir heute natürlich gemeinsam draufschauen, wie ihr es kennt aus der Preview, die Offense der Seahawks gegen die Defense der Packers und umgekehrt und am Ende ein kleines Fazit ziehen und so einen kleinen Ausblick geben. Und ja, ich freue mich darauf, mit dir darüber zu sprechen, Dominik.
Ich mich auch.
Dann würde ich sagen, verschwenden wir keine Zeit und gehen erstmal natürlich, wie ihr es auch kennt, rein in die Seahawks News.
Frisch aus dem Lockerroom, unsere Seahawks News.
Ja, also in Sachen Verletzungen ist gar nicht so viel passiert in der Woche. Ein paar Sachen, die ihr auch schon erkennt. Kenneth Walker hat weiterhin diese Woche nicht trainiert. Man könnte sagen, er ist relativ fraglich für Sonntag. Könnte also gut sein, dass Zach Charbonnet wieder der Starter auf Running Back sein wird. Dazu muss man erwähnen, Leonard Williams und Ernest Jones sowie DK Metcalf haben limitiert trainiert. Hier muss man noch ein bisschen abwarten. Man kann zuversichtlich sein, dass sie spielen. Aber genaueres werden wir dann wahrscheinlich erst am Sonntag wissen. Ja, möchtest du gern weiter ergänzen?
Ja, gern. Also jetzt bei den Packers, da muss man ja auch sagen, dass die auch nicht von Verletzungen jetzt unverscholten bleiben. Javon Bullard, Starting Safety, auf den müssen sie wahrscheinlich verzichten. Und Jay Alexander, das haben vielleicht auch Seahawks-Fans schon mitbekommen. Der ist ja auch immer wieder angeschlagen und jetzt ist es momentan auch fraglich, ob er spielen wird, aber er könnte zurückkommen und das wäre natürlich ein Riesen-Impact, ein Game-Changer. Ich glaube, da wirst du mir zustimmen.
Ja, auf jeden Fall.
Und dann haben wir natürlich auch bei den Seahawks im Roster-Bewegungen, wobei man sagen muss, viel weniger als die letzten Wochen, also in den Previews der letzten Wochen, da haben wir ja immer reihenweise aufzählen können, was alles passiert ist. Diese Woche war es relativ ruhig, muss man sagen. Cool ist, dass die DBs Kevon Wallace und Artie Burns von Injured Reserved zurückkehren sollen, was natürlich wieder gewisse Tiefe gibt bei den DBs. Und Panther Ty Center wurde entlassen. Es ist deswegen eine gute Nachricht, weil es heißt, dass Michael Dixon gesund ist und auch die restliche Saison hoffentlich weiterhin gesund spielen kann. Und dafür ist Running Back Britain Brown wieder zurück im Practice Squad.
Genau, das wäre es erstmal soweit von den Seahawks News. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein in das Thema der Woche.
Touchdown, Seahawks!
Competition Wednesday, das Thema der Woche.
Ja, ich habe richtig Bock, das kann ich euch sagen. Seahawks gegen Packers, ein alter Klassiker in der NFC. Wir erinnern uns alle an legendäre Spiele. Nicht zu vergessen das NFC Championship Game. Und jetzt, Sunday Night, ist es wieder soweit. Die Seahawks empfangen die Green Bay Packers. Und Dominik, es wird ein richtig, richtig entscheidendes Spiel in der NFC. Man muss ja sagen, durch den Sieg der Rams in der vergangenen Nacht brauchen die Seahawks einen Sieg gegen die Packers, um die Division-Spitze zu behalten. Darüber hinaus im Kampf um die NFC West geht es auch für die Seahawks und für die Packers potenziell um eine Wildcard, ne? Denn die Packers mit einem ähnlichen Rekord im Vergleich zu den Seahawks, sollten die Seahawks die NFC West knapp hinter den Rams vielleicht nicht gewinnen, würde es dann potenziell auch noch um eine Wildcard gehen. Das heißt, die Packers und die Seahawks in der NFC um die Playoffs noch direkte Konkurrenten. Wie schaust du denn jetzt erstmal auf das Matchup am Sonntag?
Ja, ich glaube, was ein guter Indikator schon mal für das Match ist. Ich habe gehört, die Packers könnten ganz rein theoretisch sogar den Playoff-Spot schon clinchen in dieser Woche. Dafür hätte es gestern ein Unentschieden gebraucht von den 49ers und den Rams. Das ist nicht passiert. Aber ich finde, das zeigt ganz gut zu diesem Zeitpunkt, wenn diese Rechenspiele schon beginnen, dass man schon fix in den Playoffs wäre, wenn das oder das passiert, zeigt, die Packers sind ein Contender dieses Jahr und ein Gegner, den man auf keinen Fall unterschätzen darf. Und auch, wenn man sich den bisherigen Schedule von ihnen ansieht. Also das sind eigentlich, unter Anführungszeichen nur Quality Losses dabei. Also ihre 4 Niederlagen, die sie haben, sind 2-mal gegen die Lions gewesen. Ich glaube, da kann sich keiner beschweren, wenn man gegen die verliert. Gegen die Vikings und gegen die Eagles. Also das sind allesamt Losses, die man verkraften kann und sonst nur Siege. Ich glaube, da steht ein wirklich starker Gegner vor den Seahawks diese Woche.
100% stimme ich dir auf jeden Fall zu. Die Seahawks haben ein Heimspiel und wir müssen ja insgesamt in dieser Saison sagen, dass die Seahawks auswärts deutlich stärker waren als zu Hause in Seattle. Wir sind auf jeden Fall gespannt und es wird ein absolutes Banger-Matchup und ich würde sagen, wir gehen mal ein bisschen genauer in die Analyse und ich würde vorschlagen, wir starten mit der Offense der Seahawks gegen die Defense der Packers, oder?
Ja, gerne.
Perfekt. Ich würde einfach mal den Anfang machen. Ich denke, wenn wir uns die Offense der Seahawks anschauen, gerade gegen diese Packers-Defense, wo man ja generell schon mal sagen muss, hier kommt eine Top-10-Defense nach Expected Points Added per Play auf Seattle zu. Und ich glaube, wenn wir uns so auf die Matchups fokussieren und uns anschauen, wer trifft da auf wen, ich denke, dass wieder einmal die Trenches extrem entscheidend sein werden. Ne? Also die Seahawks Offensive Line, die ganze Saison schon ein Problem, zuletzt verbessert, gerade nach der Rückkehr von Abraham Lucas. Wie siehst du das? Würdest du auch sagen, in den Trenches ist natürlich mal wieder ein Key-Matchup? Oder würdest du das eher auf der Receiver gegen Secondary-Position ausmachen? Was sagst du?
Ja, gerade für die Seahawks, also ich meine, im Football ist ja allgemein, es läuft alles über die Trenches, aber in diesem Match besonders und ich glaube auch besonders für die Seahawks einfach dieses Jahr, weil man den Unterschied gesehen hat. Eine gute O-Line oder zumindest eine verbesserte O-Line hat einen derartig großen Unterschied gemacht, dass für die Seahawks immer dieses Matchup Woche für Woche auch noch in Zukunft wichtig sein wird. Ich muss auch sagen, die Packers haben auch eine sehr namenhafte D-Line. Also ist jetzt vielleicht nicht, sind bisher vielleicht nicht die Leistungen gewesen, die man von dieser D-Line erwarten würde, weil die Erwartungen einfach so hoch sind. Aber wir haben einen Rashawn Gary auf End, der super, super stark ist und auch spielt im Moment. Devonta Wyatt, großer Name, ist die Frage, wie sehr ist der bisher in der Liga angekommen? Kenny Clark, was der für Season schon hatte, und Lucas Van Ness, auch hoher Draftpick gewesen. Das sind allesamt Namen, da muss man sich schon ordentlich warm anziehen. Gerade Devonta Wyatt, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, wie wird der in Zukunft noch spielen, wie gut wird der sein? Aber das ist ein hartes Matchup. Also Kenny Clark, das ist auch so einer, der hat bisher nicht die stärkste Saison gehabt, auch wenn du dir die Produktion ansiehst von dem. Ich glaube, der hat nur einen Sack gehabt dieses Jahr. Aber genau das, finde ich, macht so Teams besonders, besonders gefährlich. Wenn du sagst, sie haben so schon eine Top-10-Defense. Wenn diese Leute dann mal ein richtig gutes Spiel erwischen, dann ist es schwierig. Aber die Seahawks O-Line hat gezeigt, dass sie auch besser spielen kann, als sie es zu Beginn der Saison gemacht hat.
Definitiv. Also ich habe im Vorlauf mit Packers-Fans gesprochen und ich glaube, wenn man auf die Defensive Line schaut, dann haben Packers-Fans mir berichtet, dass man da vielleicht ein kleines bisschen underwhelming ist, aber nichtsdestotrotz, wenn wir einen Rashawn Gary betrachten, der hat schon wieder 34 Pressures, 6 Sacks, die Production ist gut, da kommt schon was auf Seattle zu. Und die Seahawks haben ja gerade Interior Offensive Line Probleme gehabt in dieser Saison, gerade wenn du jetzt von Riot sprichst. Die Seahawks brauchen wieder vor allem Hilfe im Run-Blocking, gerade wenn Kenneth Walker wieder fehlen sollte, um das Passing-Game zu entlasten. Was wir in dieser Saison ja oft gesehen haben, ist, übers Run-Game ging gar nichts, weil das Run-Blocking nicht gut war. Unsere Running-Backs wurden regelmäßig hinter der Line of Scrimmage getackelt. Und dann musstest du so unfassbar Pass-Heavy werden und Down für Down immer aus der Shotgun spielen. Gino musste immer Superman spielen teilweise. Die Seahawks brauchen auch hier logischerweise, wie so oft im Football, ein funktionierendes Run-Game. Und gerade gegen diese Defensive Line braucht man Hilfe im Run-Blocking. Was sagst du, wenn Charbonnet wirklich wieder spielen sollte, glaubst du, er kann nochmal an seine Leistung gegen Arizona anknüpfen?
Anknüpfen ist gut. Also er hat einen Career-Day an dem Tag. Dass ich befürchte persönlich, dass es jetzt One-Hit-Wonder wäre jetzt ein bisschen übertrieben. Vielleicht ist in der einen oder anderen Preview schon irgendwie durchgesickert, dass ich nicht der Riesen-Charbonnet-Fan bin, wie viele von uns in der Redaktion oder auch viele von den Seahawks-Fans vielleicht. Ich glaube, es wird ganz ein anderes Spiel werden und auch die Cardinals haben es einfach den Seahawks im Run-Blocking oder im Run-Game allgemein viel leichter gemacht als noch zuvor in den vorigen Spielen. Man muss auch sagen, wenn man sich die beiden Kader jetzt, vielleicht die Cardinals einfach gleich mal im Vergleich ansieht zu den Packers, das ist ein wesentlich schwächerer Kader. Und aus dem wurde bisher viel rausgeholt diese Saison über. Die haben gute Leistung gezeigt, trotz diesen Kaders. Die Packers, das ist das Gegenteil. Also ein Devonta Wyatt, der wartet wahrscheinlich nur drauf, mal ein richtig geiles Spiel zu haben. Und auch ein Kenny Clark. Also wenn die beiden da in der Mitte drinstehen, ich kann mir nicht vorstellen, dass es leicht werden wird. Und ich glaube auch, dass wir darauf angewiesen sein werden, da ein bisschen kreativer vielleicht noch zu werden als gegen die Cardinals. Und gerade wenn ich wieder an so Goal-Line-Situations denke, die wir da hatten, wo wir irgendwie 3-4 Mal versuchen, diesen Ball da rein zu boxen und es klappt einfach nicht. Oder beim 4. Mal klappt es dann erst so circa, ja. Also es wird ein toughes Matchup und ich meine, fürs Run-Game sind ja nicht nur die D-Liner relevant, das sind ja auch die Linebacker. Und ein Quay Walker, der hatte ja so einen schwierigen Start vielleicht in seiner NFL-Karriere, aber der hat sich auch erholt und der ist auch ordentlich dynamisch. Adrian Cooper, also Rookie, Mittellinebacker, der spielt auch nicht schlecht. Also, ja.
Ja, ja, du hast es gerade schon angesprochen. Short Yardage war bei den Seahawks über die gesamte Saison ein Problem. Da kann man natürlich in Teilen auch Grubb kritisieren, das haben wir auch getan. Gerade ich, wenn es in Sachen Formation geht. Auffällig ist ja, dass Grubb extrem viel aus der Shotgun spielt. Meine Meinung war da grundsätzlich schon immer, wenn du eh schon Probleme im Run-Game hast, dann ist vielleicht ein Lauf aus der Shotgun vielleicht nicht immer die beste Alternative, weil logischerweise, wenn du jetzt zum Beispiel aus der Pistol spielst, also der Running Back von hinten kommt, hast du dann manchmal auch einfach ein bisschen mehr Wucht, um dann irgendwie gerade bei Short Yardage den Ball über die Line of Scrimmage oder dann halt über das neue First Down zu bringen oder über die Endzone. Ja, ich bin gespannt. Ich weiß nicht, ob Grubb da grundsätzlich was an seinem Scheme ändern wird. Ich fand gegen die Cardinals was deutlich besser. Von der Formation her. Jetzt treffen die Seahawks aber auch auf eine deutlich robustere Defense. Ja, wenn wir so ein bisschen den Blick weiten, nicht weg von den Trenches, auch ein bisschen auf die Playmaker und auf die Receiver. Da haben wir natürlich, wenn DK Metcalf spielen sollte, wahrscheinlich wieder das krasse Matchup Metcalf gegen Jair Alexander. Wie schätzt du das Ganze ein? Wen siehst du da vorne? Es ist natürlich ein Matchup zwischen zwei absoluten Superstars in der Liga. Was sagst du dazu?
Ja, was Metcalf vielleicht in die Karten spielen könnte, ist, dass er halt nicht mehr der Fokuspunkt ist im Passing-Game. Also, das ist natürlich, wenn du so einen Top-Corner hast, der ist die ganze Zeit bei dir, du bist double gecovert. Jetzt, wo JSN da ist, bin ich gespannt, wie die Packers das auch defensiv angehen werden. Also, ich gehe auch davon aus, dass Jay Alexander weiterhin bei Metcalf bleiben wird und dass die beiden sich da ein gutes Matchup liefern werden. Aber der Fokus ist halt jetzt einfach auf JSN im Passing-Game in den letzten Spielen. Und das könnte auch Metcalf, denke ich, in die Karten spielen, dass er da vielleicht das ein oder andere Mal eher tief offen ist. Aber ja, wir dürfen uns da jetzt nicht zu sehr drauf, glaube ich, versteifen, dass wir denken, okay, Metcalf wird da jetzt wieder irgendwie, weiß ich was für ein Spiel machen. Er ist im Moment vielleicht nicht der auffälligste, aber es ist auch okay und ich glaube, es tut ihm gut. Und es kann langfristig wahrscheinlich auch seine Produktion wieder heben, wenn er wieder mehr vielleicht das machen kann, was er einfach wirklich gut kann, nämlich die tiefen Bälle, diese 1-gegen-1-Situationen, wenn er eben nicht der Fokuspunkt der Offense und damit auch der Defense ist.
Ja, 100%. Also ich denke auch, dass Jay Alexander meistens gegen Metcalf spielen wird, einfach um ihm, weil er ihn physisch einfach gut was da entgegensetzen kann. Und ich glaube, dass dann auch sich das gegenseitig bedingt, wenn Metcalf und JSN einfach beide auf dem Platz stehen. JSN ist dann in den letzten Wochen zum absoluten Chain-Mover geworden. In den letzten Wochen klar unser bester Receiver. Und wie du dann völlig richtig sagst, wenn sich die Packers Defense dann mehr auf JSN einstellen muss, dann könnte auch wieder vertikal der Platz für Metcalf da sein. Und Alexander gegen Metcalf wahrscheinlich meistens immer ein 50-50-Matchup. Da kann was gehen für die Seahawks, gerade im vertikalen Passspiel. Aber Stichwort vertikales Passspiel. Die Packers haben noch einen richtigen Superstar in der Free Agency geholt. Und zwar den Safety Xavier McKinney. Und der spielt eine richtig krasse Saison, Dominik. Ne? Also ist ein absoluter Ballhawk. 7 Interceptions schon gefangen. Was sagst du? Könnte er ein großer Faktor in dieser Packers-Defense werden für die Seahawks?
Ja, also es ist ja auch jemand, der bei den Giants in seiner letzten Zeit dann immer stärker, immer auffälliger geworden ist. Und jetzt, ich finde es cool zu sehen, dass wenn man so einen Spieler in eine Defense packt, die wirklich gut ist, dass der halt noch mehr in dem aufgehen kann. Weil als Safety kannst du halt nicht alles alleine machen. Gerade als Safety kannst du vieles eben nicht alleine machen. Und jetzt ist er einfach wirklich da und zeigt nochmal mehr, wieso er sich auch diese Verpflichtung im Endeffekt, die auch nicht gerade günstig war, wirklich verdient hat. Und das ist jemand, auf den müssen wir aufpassen. Gerade Geno Smith ist natürlich die Saison über schon bekannt gewesen für das ein oder andere Turnover, wenngleich er das die letzten Spiele wesentlich besser und wesentlich, wie ich sagen, auch besonderer gemacht hat und da etwas abgebrühter war. Aber da kann es schnell mal passieren. Ein McKinney weiß, dass die Seahawks mit Turnovers gestruggelt haben, dass der das ausnutzen kann. Und auch JSN, der über die Mitte geht, McKinney wird vielleicht das ein oder andere Mal da irgendwie auf ihn abgestimmt sein. Das wird definitiv ein Matchup sein, das es zu beobachten gilt.
Ja, du hast ihn jetzt kurz angesprochen. Über Geno haben wir jetzt explizit noch nicht gesprochen. Ich denke, wir haben viel über Geno geredet diese Saison. Ich glaube, dass viele, gerade auch in der amerikanischen Bubble, eher negativ auf Geno diese Saison schauen, weil halt einfach die Total Stats nicht so überragend aussehen. Aber ich glaube, wir alle wissen, wenn man sich die Spiele wirklich ansieht, dann erkennt man, dass Geno Smith wirklich ein sehr, sehr guter NFL-Quarterback ist, der diese Offense antreibt und maßgeblich dafür sorgt, dass die Seahawks offensiv kompetitiv sind. Ich denke, da stimmst du zu. Und auch Geno braucht aber natürlich auch in diesem Spiel wieder Hilfe von der Offensive Line, so wie es witzigerweise bei jedem Quarterback in der Liga ist. Aber wir haben es angesprochen, das Run-Game muss funktionieren mit Zach Charbonnet, um eben das Passing-Game zu entlasten und damit er dann gegebenenfalls auch die Big Plays auf Metcalf, auf JSN werfen kann. Und du hast gerade Turnover angesprochen. In den letzten Wochen ist es deutlich besser geworden bei Geno. Da ist er wieder sehr viel sicherer. Und ein solches Spiel brauchen die Seahawks gegen diese starke Packers-Defense in jedem Fall.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, dann würde ich sagen, können wir ja mal zur anderen Seite des Balles wechseln. Und das Matchup wird da nicht schlechter, würde ich sagen. Nämlich die Seahawks-Defense gegen die Offense der Packers. Dominik, sag doch gerne mal, was da so dein erster Eindruck ist.
Ja, ich glaube, wir können alle bei den Seahawks-Fans wesentlich euphorischer der Defense entgegenblicken nach der seit der Bye-Week. Das ist eh jedem bewusst, denke ich. Und was auch besonders cool ist, Harry Snyd, frisch gebackener NFL-Pepsi-Rookie of the Week, wie auch immer. Ja, er ist auch angekommen und das wahrscheinlich schneller, als viele geglaubt oder gehofft haben. Und stimmt mich persönlich sehr, sehr froh und auch zuversichtlich. Und auch Ernest Jones nach wie vor, also dieser Mann, das ist einfach das, was man sich von so einem Typen erwartet, für den man nicht wenig Geld ausgegeben hat an Draftpicks, den man auch bald verlängern muss. Der ist überall am Feld, der ist die ganze Zeit da, aber das wird auch nötig sein, weil die Packers haben eine dynamische Offense. Josh Jacobs, einer der besten Runningbacks der Liga, wartet mit einer guten O-Line und das wird sicherlich ein hartes Matchup. Und für diese Defense denke ich doch, seitdem sie so erstarkt sind, seit der Bye-Week, vermutlich das härteste Matchup. Siehst du das ähnlich? Siehst du auch da die Packers als schwierigsten Gegner?
Ja, mit auf jeden Fall am besten. Du hast gerade angesprochen, Josh Jacobs wird ein absoluter Key-Factor. Also ich weiß nicht, wer sich von euch erinnert an das letzte Spiel von Josh Jacobs in Seattle, nämlich vor 2 Jahren, als wir gegen die Raiders gespielt haben. Da hat Josh Jacobs uns totgelaufen. Ne? Da hat er über 200 Rushing Yards gehabt und dann diesen letzten entscheidenden Run in die Endzone in der Overtime. Schlimmes Spiel damals gewesen. Ja. Und was auch ein bisschen unterschätzt ist, ist Josh Jacobs, wenn die Packers ihn auch als Receiving Back einsetzen. Hat schon über 200 Receiving Yards. Das sollte nicht zu unterschätzen sein. Und wie du es auch gerade erwähnt hast, die Offensive Line der Packers gehört auch mindestens unter die Top 8 in der Liga. Gerade Right Tackle Zach Tom spielt eine richtig, richtig gute Saison. Das wird eine Aufgabe für die Defensive Front der Seahawks, die ja aber auch, um ehrlich zu sein, einen guten Lauf momentan hat. Was würdest du sagen?
Ja, also Leonard Williams irgendwie ja stellvertretend für diese ganze Front 7. Mega, wie die jetzt auftreten seit der Bye-Week. Also ich kann mich da nur wiederholen. Was auch immer McDonald mit den Jungs da in der Bye-Week gemacht hat, ist auf jeden Fall das Richtige. Ich glaube, da sind wir uns einig. Das wird ein hartes Matchup werden und es wird vor allem ein spielentscheidendes. Wenn die Packers da wirklich in Fahrt kommen offensiv, dann kann's wirklich schwierig werden. Und ich habe da auch einen interessanten Stat gesehen. Die Packers haben die drittbeste Ausgangsposition offensiv jedes Mal. Bedeutet, die Defense gibt ihnen eine gute Ausgangsposition, rein von der Yardage her. Ich glaube, die sind über der 30-Yard-Linie im Schnitt, wenn sie einen offensiven Drive starten. Wenn dann auch noch die Offense ins Laufen kommt, wirklich wortwörtlich ins Laufen mit einem Josh Jacobs, dann kann es wirklich schwierig werden. Und da wird die Front 7 gefragt sein, da wird ein guter Pass Rush gefragt sein, wieder gute Schemes. Weil das ist ja auch ein Ding, man merkt einfach, die Seahawks Defense ist jetzt wesentlich kreativer als noch zu Beginn. McDonald konnte die Schemes einarbeiten und auch die ganze Terminologie vermutlich immer mehr verinnerlichen. Und das wird ein Matchup werden, wo Secondary und Front 7 im Endeffekt aber zusammenarbeiten müssen, weil beide irgendwie voneinander abhängig sind. Aber da bin ich wirklich zuversichtlich, dass das ein cooles Matchup werden wird.
Wenn wir über die Offense der Packers sprechen, dann müssen wir natürlich auch über den gegnerischen Quarterback sprechen. Und das ist Jordan Love. Und der wird selbstverständlich ein riesiger, riesiger Faktor. Jordan Love, wenn wir über ihn sprechen, dann ist er sowohl was den Eye-Test, aber auch was die Metrics angeht, ein Top-10-Quarterback in der Liga. Ne? Also was Expected Point Edits per Play angeht, ist er in den Top 10. Und was ich bei Jordan Love einfach krass finde, ich finde, er hat wirklich diese Clutchness in wichtigen Downs, ein Chain-Mover zu sein, Bälle zu platzieren, hat den Arm dafür. Bei Jordan Love war es ja so, 2023 ist er ja relativ rough reingestartet bei den Packers, hatte eine nicht so gute erste Saisonhälfte und dann hatte er gegen Ende der 2023er Saison einen richtigen Lauf, wo er die Packers in die Playoffs und sogar tief in die Playoffs geführt hat, wo er teilweise ja wirklich wie ein MVP, aber Elite-Quarterback gespielt hat. Verglichen mit dieser Saison, dann spielt er immer noch auf einem sehr hohen Niveau, ist aber natürlich ein bisschen anfälliger für Turnover dieses Jahr. Hat da teilweise Accuracy-Aussetzer, würde ich sagen, und teilweise auch ein bisschen in seinem Decision-Making ist er ein bisschen schlechter als im Vergleich zu seinem starken Endspurt letztes Jahr. Ändert nichts an der Tatsache, dass Jordan Love ein unfassbar starker Quarterback ist, der gut das Feld liest, der gut Lücken reißen kann und den Ball perfekt platzieren kann. Die Frage ist jetzt hier, hat Seattle vielleicht gerade durch diese Turnover-Anfälligkeit von Jordan Love eine Chance hier, mal wieder über die Turnover zu kommen, wie zum Beispiel letzte Woche gegen die Cardinals?
Ja, vor allem ist es ja auch ein Weg, wirklich in den Kopf des Quarterbacks zu gelangen. Also man hat ja gemerkt, ein Kyler Murray, der die Interceptions wird, der wird ja auch, seine Gestik, seine Mimik, man merkt ja, das macht was mit ihm. Und bei Jordan Love, der gibt einem auch ein bisschen dieses, also der hat auch das Potenzial, eben, wie du gesagt hast, diese Turnover-Plays zu forcieren. Und wenn die Seahawks da wieder zuschlagen, was ich mir gut vorstellen kann, dann auch wieder riesen Impact aufs Spiel. Und ja, ich glaube, da ist wahrscheinlich das größte Problem für ihn. Aber sonst kann ich auch alles unterstreichen, was du über ihn gesagt hast. Also, das ist halt es gibt halt so Quarterbacks, die schaust du dir an und ja, der macht Fehler mal und der hat mal seine Interceptions. Aber das ist ein Game Changer. Also der macht das Team wirklich zu einem anderen Team. Wenn es übers Jahr hinweg siehst du andere Quarterbacks, die gut sind, die gut performen in einem guten Team. Aber Jordan Love macht das Team wirklich zu einem wirklich starken Team. Und ich glaube aber auch, dass seine gewissen negativen Aspekte dieses Jahr auch damit in Zusammenhang hängen, dass er halt in seinem zweiten wirklichen Jahr ist, wo er wirklich spielt. Und dadurch natürlich Teams sich besser jetzt einstellen können auf ihn. Ein CJ Stroud beispielsweise war ja letztes Jahr auch wesentlich besser, als er dieses Jahr ist. Und ich glaube, das ist ein Faktor. Bei einem Patrick Mahomes sind die Leute jetzt überrascht, dass er einmal nicht ganz so gut spielt. Es ist nicht selbstverständlich, dass das Quarterback von so einer Klasse, von so einer individuellen Klasse, das auch konstant halten kannst. Und ich gehe auch davon aus, dass Jordan Love dieses Jahr in den nächsten verbleibenden Spielen, abgesehen vom Seahawks-Spiel, weiterhin gut sein wird und einen Unterschied machen wird in seinem Team.
Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ich fand es auf jeden Fall ganz witzig und auch ziemlich treffend. Auf Twitter ging ein Bild rum, wo quasi so eine Pokémon-Entwicklung war und Jameis Winston war das Upgrade von Will Levis und Jordan Love ist das Upgrade von Jameis Winston. Und ich finde, das beschreibt es eigentlich ganz gut. Jordan Love ist ein Quarterback, der anfällig für Turnover ist, der aber auch regelmäßig viel Risiko geht und damit natürlich auch Big Plays öffnet und aufbereitet. Und finde ich eigentlich ziemlich passend, in meiner Meinung nach, weil Jordan Love wirklich vom Spielstil schon Tendenzen von Jameis Winston hat, aber eben in deutlich besser und sicherer. Und ich glaube, da können wir Jordan Love als großen, großen Faktor verorten. Aber natürlich auch mit Blick auf seine Receiver. Da bin ich gespannt, was du dazu sagst. Ich würde sagen, der Receiver-Room bei den Packers ist relativ ausgeglichen. Wir haben jetzt hier nicht den absoluten Superstar-Receiver, aber eine Reihe von mehreren sehr, sehr guten Optionen. Christian Watson, Romeo Doubs, Jaden Reed oder auch Tight End Tucker Kraft, der eine richtig gute Saison spielt. Wie siehst du den Receiver-Room?
Ja, es ist, wie du angesprochen hast, ein sehr ausgeglichener Receiver-Room. Wenn man sich ansieht, die vier Starter, also wenn man sagt, die drei Receiver und Tucker Kraft als Tight End, als vierten Receiving-Target-Starter dazu, dann bewegen sich die alle in einem Bereich von die 483 Yards in Person von Romeo Doubs bis 693 Yards in Person von Jaden Reed. Also man merkt, dass die liegen wirklich nah beieinander, also innerhalb von fast 200 Yards. Das birgt natürlich viel Risiko, aber auch natürlich viel Potenzial, weil es nicht diesen einen Superstar gibt. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn man im Vorhinein nicht ganz weiß, wer ist denn jetzt der Superstar und kann man da eine einzelne Person rausnehmen, weil ich traue es auch McDonald im Moment wirklich zu, hat man jetzt auch in den Spielen gesehen, einzelne Personen rauszunehmen. Hier wird es wesentlich schwieriger und vor allem, das ist jetzt vielleicht auch der Punkt, Tucker Kraft als Tight End, die Seahawks haben sich jetzt auch nicht so leicht getan mit guten Tight Ends. Also Trey McBride hat ja in beiden Spielen, auch wenn er jetzt nicht die absolute Überperformance jetzt rein hatte mit Touchdowns, er hatte wirklich starke Spiele beide Male gegen die Seahawks. Und das ist sowas, wo ich mir bisher gedacht habe, okay, mit Titans, da haben die Seahawks noch ihre Probleme scheinbar. Oder was ist Problem, aber ein bisschen mehr Defizite im Vergleich zu den anderen Positionen. Das wird etwas sein. Tucker Kraft, da bin ich wirklich gespannt, wie der spielen wird gegen uns. Vor allem, weil das auch so ein Red Zone Target ist. Also das ist so jemand, der hat viele Touchdowns und auf den wird man aufpassen müssen.
Ja, also es bleibt auf jeden Fall spannend. Hier treffen zwei Units aufeinander, also einmal die Seahawks Defense und die Packers Offense, die beide nach Expected Points Added in die Top 10 der Besten der Liga aktuell gehören. Also ein absolut wahnsinnig gutes Matchup. Und ich glaube, wir können hier sehr, sehr gespannt sein. Jetzt haben wir beide Seiten des Balles so ein bisschen beleuchtet und wollen mal so ein kleines Fazit ziehen. Dominik, was würdest du sagen, was könnten hier die allerentscheidendsten Moves sein? Worauf kommt es hier wirklich an in dem Spiel?
Saubere Execution ganz weit vorne mit dabei. Also wer Fehler macht, wird einfach, ich glaube, die Fehler werden diese Woche wesentlich härter bestraft werden für die Seahawks als noch in den Vorwochen. Also gegen die Jets, wenn wir uns zurückerinnern, so ein Spiel mit vielen Fehlern, das konnte man ausgleichen, gegen die Packers wird es das nicht spielen. Also gegen die Packers, wenn die ein bisschen davonziehen, gehe ich davon aus, dass die Seahawks das nicht aufholen. Vice versa, wenn die Seahawks vorne sind, wird es für die Packers wiederum schwierig. Also Fehler darf man sich nicht leisten, muss sie umgekehrt beim Gegner forcieren. Und nach wie vor, ich warte Woche für Woche darauf, ein besserer offensiver Gameplan noch, also gegen die Cardinals hat es ja schon mal gut geklappt, aber einer, der noch ein bisschen überzeugender ist, Ryan Grubb wird weiterhin gefragt sein, vor allem falls Walker ausfällt. Das wird auf jeden Fall ein Spiel sein, das in der individuellen Klasse jetzt vielleicht nicht unbedingt entschieden wird, weil es auf beiden Seiten diese individuelle Klasse ist. Es geht vielleicht mehr um Tagesperformance und vor allem um Execution und darum sauber zu spielen, wenig Penalties zu haben und allgemein einfach den besten Football auf den Platz zu bringen. Weil hätten die Packers letzte Woche ihren besten Football auf den Platz gebracht, hätten sie auch die Lions schlagen können. Das freut mich jetzt mal zu behaupten.
Definitiv, dass da mehr möglich war für die Packers gegen die Lions. Ich befürchte leider so ein bisschen, dass wir wieder einen kleinen Meltdown der Seahawks Run Offense sehen könnten. Ich hoffe es nicht. Ich befürchte nur leider ein bisschen gegen diese Defense könnte das Run-Blocking vielleicht wieder ein bisschen strugglen. Wir können nicht erwarten, dass Zach Charbonnet nochmal so eine Woche wie in der vergangenen hatte. Und dass dann wieder extrem viel Last auf Gino und der Passing-Offense liegt und dass das ein bisschen in die Hose gehen könnte. Allgemein denke ich, dass durch zwei extrem starke Defenses das Spiel vielleicht ein bisschen mehr Low-Scoring sein könnte. Aber ansonsten stimme ich in den Punkten auf jeden Fall zu, grundsätzlich. Was würdest du denn sagen? Also, wenn wir jetzt zu den Tipps gehen, bist du trotzdem optimistisch und wärst bei einem Seahawks-Sieg oder was sagst du dazu?
Ja, ich bin immer ein bisschen optimistisch, muss ich sagen. Es wird ein knappes Spiel werden. Ich gehe auch eher von Low-Scoring aus. Jetzt passiert vermutlich genau das Gegenteil, wenn ich das sage. Aber ich tippe jetzt einfach mal auf so ein, ja, vielleicht so ein 20-17 oder sowas für die Seahawks. Also
ja, witzig. Ja, das hätte ich nämlich auch gesagt. Ich muss aber leider ein bisschen den Pessimisten spielen heute und hätte wahrscheinlich auf ein 20-17 für die Packers getippt. Aber ich würde mich unfassbar gerne irren, also bin ich da auch sehr froh mit deinem Tipp. Ja, es wird ein absolutes Spiel auf Augenhöhe, es wird ein richtiger Qualitätstest, dass die Seahawks zeigen können, dass sie einen großen Playoff-Konkurrenten in der NFC schlagen können. Und mit einem Sieg würde man einen riesigen Schritt Richtung Playoffs machen. Man wäre dann wieder vor den Rams, aber es hilft natürlich auch, wie wir eingangs besprochen hatten, im Kampf um eine potenzielle Wildcard. Falls es mit dem Division-Titel doch nichts werden sollte, hätte man im direkten Vergleich schon mal einen Sieg gegen die Packers. Genau, dann würde ich sagen, sind wir soweit erstmal mit unserer Preview durch. Und ich würde sagen, wir gehen ins Two-Minute-Warning.
Two-Minute-Warning, was sonst noch wichtig ist.
Ja, heute ganz kurz noch ein kleiner Ausblick. Also erstmal, das Spiel ist Sunday Night, also in der Nacht von Sonntag auf Montag nach dem regulären NFL-Sonntag. Und das Spiel könnt ihr sehen live bei The Zone mit deutschem Kommentar oder natürlich wie jedes Spiel im Game Pass auf Englisch. Danach kommen die Vikings. Wir bleiben direkt in der NFC North und die spielen am darauffolgenden Sonntag um 22 Uhr in Seattle. Also zwei Heimspiele in Folge gegen NFC North Teams für die Seahawks. Hoffen wir mal das Beste. Bist du da auch optimistisch oder was sagst du?
Ja, also ich wurde vor kurzem gefragt, was ich denn glaube, wie es denn ausgeht. Und ich habe gesagt, von den 4 Spielen verlieren wir 1 und das vermutlich gegen die Bears, weil die der schwächste Gegner sind. Aber ich bin optimistisch und das sind die letzten 2 Heimspiele. Das gilt für die, also in der Regular Season. Es gilt also viel zu beweisen und nochmal viel rauszuholen. Und ich bin optimistisch für den letzten Stint sozusagen.
Ja, definitiv. Und ich denke, das allerwichtigste Spiel wird sowieso dann wieder in Woche 18 gegen die Rams werden, wo sich dann höchstwahrscheinlich die Division entscheiden wird. Aber es gilt natürlich auch schon vorher, seine Hausaufgaben zu machen und sich in eine möglichst gute Ausgangsposition zu bringen. Und dann erleben wir doch noch einen sehr, sehr spannenden Saison-Endspurt. Dominik, es hat mich wirklich sehr gefreut in unserer kleinen Premiere hier zwischen uns beiden. Ich freue mich extrem auf Sonntag. Ich werde wach sein und ich denke und hoffe, dass wir ein möglichst tolles, unterhaltsames Spiel sehen und am Ende natürlich mit einem Sieg für die Seahawks. Und abschließend würde ich sagen, beenden wir das Ganze hier, wie ihr es kennt, mit einem gemeinsamen Go Hawks. Go Hawks.